Hallo und herzlich willkommen zur Folge 22 von Pile of Fame, wo der geschätzte Kollege Rainer Siegel und ich Spiele aus dem großen Haufen ungespielter Spiele herausziehen und gucken, ob das sich lohnt oder ob man die einfach gleich wegwerfen kann. Hallo und herzlich willkommen, Herr Siegel.
Hallo Markus, ich hätte ja gehofft, dass unser Pile irgendwann einmal kleiner wird, sodass wir sagen können, ach, jetzt haben wir nur mehr irgendwie die kleinen Restchen aufzukehren hier und schauen mal, ob das noch was taugt. Nein, das kann alles weg. Und endlich fertig, endlich können wir in den wohlverdienten Ruhestand auf Mallorca irgendwo hin und dieses vermaledeite Videospielen endlich sein lassen. Aber nein. Bei mir zumindest ist es nicht so, es wächst und wächst.
Ich finde besonders witzig, dass wir das zu einem Zeitpunkt aufnehmen, wenn ihr die Folge hört, ist das wahrscheinlich schon lange vorbei, wo Itch.io gerade irgendwie 1000 Videospiele für einen Zehner anbietet als Support für die Opfer des Ukraine-Kriegs. Und das ist sozusagen einerseits fürchterlich und andererseits wird uns das für immer beschäftigen.
Kauft das doch auch. Da sind wirklich tolle Spiele dabei, nämlich. Oder ihr habt es hoffentlich schon gekauft. Zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, ist es vielleicht schon zu spät. Aber auf Itch.io gibt es immer wieder coole Sachen.
Wenn es das noch gibt, kauft es.
Unbedingt.
So, heute sprechen wir, ich habe jetzt kurz vor der Aufnahme versucht herauszufinden, welches Genre wir heute besprechen oder welche Gemeinsamkeit diese Spiele haben und bin bei Bullet Rogue Souls gelandet. Wie würdest du das bezeichnen?
es ist wirklich witzig. Wir haben ja schon die eine oder andere Diskussion über die Begrifflichkeiten mit Roguelikes und traditionelle Roguelikes und Roguelike-Likes und Roguelites hier geführt. Und ich finde es eigentlich interessant, dass du jedes Mal aufstöhnst und sagst, ach, ich mag das alles einfach gar nicht. Und dann sind wir doch immer wieder hier. Also entweder ist das alles subtile psychische Beeinflussung von mir oder ich gebe ihm was ins Wasser oder es ist anders. Oder es ist doch nicht so und entschlägt heimlich doch ein kleines Roguelike.
Gernhaberherz in dir. Ich kann erklären, wie ich zu dem Spiel gekommen bin dieses Mal. Also erstens, ich finde ja ganz grundsätzlich, finde ich Rogue, also das ursprüngliche Spielprinzip, da habe ich nie wirklich sozusagen als Prinzip verdammenswert gefunden. Ich fand nur die UI fürchterlich, das ist ja Textzeichen einfach im Grunde genommen bei NetHack. Und das Balancing war, fand ich so ein bisschen off. So. Und dann mag ich Bullet Hell Spiele manchmal. Also Bullet Hell Spiele ist tatsächlich so, es gibt manche Spiele, die spiele ich da sehr, sehr gerne. Man muss dazu wissen, mein erstes Computerspiel war Project X. Ein Vertikal-Shooter, Horizontal-Shooter. Auf dem Amiga. Und also Bullet Hell Spiele werden mir sehr oft zu anspruchsvoll. Also gerade die harten, aus dem asiatischen Raum kommenden Dinge, da sehe ich dann nicht mehr durch. Aber im Prinzip spiele ich die gerne. Und ich mag Pixelgrafik sehr. Und wenn man das zusammentut, ach so, genau. Und ich habe sozusagen, also Spiele, die den Schwierigkeitsgrad Einstellungen mitbringen. Also die sagen, hey, das ist ein hartes Spiel, aber wir wissen, du bist vielleicht sozusagen einfach nicht so schnell, wie wir denken. Deswegen kannst du hier einstellen, dass es ein bisschen einfacher wird. So eine Spiele kriegen sofort so einen Anfangsbonus. Ja, also das ist auch einer der Gründe, warum ich auf dieses Spiel aufmerksam geworden bin. So. Und dann ist man halt bei Scorchbringer gelandet. Wenn man das alles zusammentut. Das, ich erkläre gleich, was es ist, aber kannst du mal sagen, wie bist du denn zu deinem Spiel gekommen?
Ja, also du hast Scorchbringer, nehme ich mal an. Ich habe Vagante mir ausgesucht und das ist wirklich ein Schatzi von mir eigentlich, aber so ein missachtetes, muss ich sagen. Das hat mich immer schon wirklich, es hat mich immer schon vom Konzept her total begeistert und fasziniert. Ich mochte es schon, als es rausgekommen ist, 2018. Ich mag es immer noch, nur ich bin immer wenig dazu gekommen, es zu spielen und ich werde auch gleich nachher darauf eingehen, warum das so ist. Hat sich nicht ganz unbedingt hundertprozentig umgedreht. Und mir ist es jetzt wieder untergekommen, weil es gibt es jetzt nämlich für Konsole, für Xbox zum Beispiel. Und das hat wirklich jahrelang gefehlt. Das ist wirklich schade dran gewesen. Das war ein Spiel für PC die längste Zeit und das war unverständlich für mich, weil es ein klassisches Konsolenspiel eigentlich wäre. Aber um nochmal kurz auf die Genre-Definitionsfrage zurückzukommen, ich glaube, was wir hier spielen, sind eigentlich im klassischen Sinn Roguelites eigentlich. Das heißt eben Spiele, die Roguelike-Systeme wie eben prozedurale Generierung und Permadeath und Zufallsgenerierung, auch der Items und so irgendwie mitnehmen, aber das Ganze in ein Action-Spiel quasi verpacken. Und ich glaube, Spelunky war wahrscheinlich das Erste, das richtig gut gemacht hat. Danach kamen eben Rogue Legacy und natürlich, was jeder gespielt hat, Hades. Das heißt, ganz viele von den Elementen... Dead Cells natürlich auch, ja, da gibt's noch einige große Namen, die ich jetzt vergessen habe, aber man muss nur mal kurz so zu umreißen, was jetzt irgendwie so das Spielfeld ist. Es ist ja interessant, weil ich war ja wirklich, ich muss echt sagen, ich bin seit wirklich fast 30 Jahren Fan von Rogue. Also ich habe wirklich Rogue gespielt auf dem Amiga damals. Und zwar die Epics-Version, die hatte ja sogar Grafik, falls du dich noch dran erinnern kannst. Ja. Hat mich wahnsinnig fasziniert. Ich habe natürlich niemals, nie irgendwie auch nur entfernt das Ende des Spiels gesehen damals und inzwischen auch noch nicht, muss ich sagen. Aber eben die Mischung aus eben prozeduraler Generierung und Zufall und ja auch die Härte, dass man eben wieder von vorne anfängt, das hat mich immer schon fasziniert und ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass das eigentlich jetzt, es ist ja Indie-Staple geworden. Also es ist ja jedes zweite Spiel inzwischen ein Roguelike, mehr oder weniger. Es ist wirklich inflationär. Und die beiden Spiele, die wir haben, sind eigentlich ganz interessante, ja, ich würde sagen, so Extrempositionen in gewisser Weise. Weil deins ist halt sehr auf der Action-Seite. Du hast schon Bullet Hell genannt als Referenzpunkt. Und meins, ich würde sagen, meins ist wirklich, wenn Spelunky wirklich Rogue wäre, könnte man sagen. Das wäre vielleicht so ein Claim, den man bringen könnte. Es hat wirklich sehr, sehr, sehr viel vom originalen Rogue übernommen. Also die ganzen Systeme, das Fantasy-Setting, ganz viel. Und ist trotzdem ein Action-Rollenspiel immer noch. Aber vielleicht magst du wirklich mit Scorch Springer anfangen, einmal zu erzählen,
was es denn eigentlich ist. Ich wollte gerade sagen, weil bei Vagante habe ich ein ganz interessantes Erlebnis gehabt. Aber anyways, Scorch Springer. Also es ist ein Spiel in Pixelgrafik. Es findet in Räumen statt. Also quasi jedes Level ist ein Raum. Und das dann geht man sozusagen auf so einer Map, wo man sich, man sieht also eine Map und ein Raum hat immer sozusagen Norden, Süden, Osten, Westen, Ausgänge. Ja,
ist wie Binding of Isaac eigentlich,
und dann, kann man sagen. Ich weiß nicht, ob obskure, also sehr erfolgreiche, aber trotzdem obskure Indie-Spiele als Referenz, um Spielprinzip zu erklären, taugen, aber ja.
Binding of Isaac ist ja ein Mega-Bestseller, würde ich sagen.
Ja, oder? Natürlich, aber das hat wahrscheinlich, also ist auch eins von den Spielen, das glaube ich nicht jeder gespielt. Anyways, also man hat so eine Map und man kann sich nach jedem, wenn der Raum geht zu, wenn man reingeht, dann muss man alle Monster besiegen, und dann gehen die Türen auf, wenn man das geschafft hat. Und dann gibt es Gegner natürlich. Und zwar, also es gibt dreifach. Es gibt die sozusagen, also die Spikes auf dem Boden, die rausfahren, die dich umbringen können. Es gibt Gegner, die an der Wand langlaufen, die nur laufen können. Und Melee, Nahkampfangriffe haben. Und dann gibt's natürlich herumfliegende Gegner, die auch noch schießen. Und man selber kann nicht herumfliegen, aber doch. Also eigentlich kann man nicht fliegen, aber doch, man kann nämlich springen und dann kann man auch, jetzt habe ich schon vergessen, wie das heißt, so einen Super-Move machen, wo man quasi in eine Richtung dasht und dann in der Luft, solange man Schläge ausführt, sozusagen stehen bleibt und dann, wenn das weg ist, kann man wieder dashen. Also man kann sich permanent in der Luft halten. Das ist ein sogenanntes Twitch-Game, nicht im Sinne der Plattform, sondern im Sinne von, man muss wirklich sehr, 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 sehr schnell sein, um das zu meistern. Und genau, und es hat diese Schwierigkeitsgrade, das ist, die kann man vor allen Dingen, zwei Sachen kann man sehr gut einstellen. Das eine ist, dass mehr Lebenspunkte erscheinen zwischen den Leveln, also wenn man in der Arena geschafft hat, wie viel man dann zum Aufladen kriegt, und dass die Geschosse langsamer werden. Und dann kommen wir gleich zu dem Punkt, warum ich eigentlich gar nicht so viel über das Spiel reden kann. Weil das ist vom Spielprinzip her, ist es sehr ansprechend. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen, es ist sehr ansprechend. Man spielt es und man hat es in der Hand. Und es ist auch ein Controller-Spiel und man merkt auch, die haben sich Gedanken drüber gemacht, welche Attacke sitzt wo auf dem Controller, wie ist das so gemacht, dass man tatsächlich diese vielen Sachen, die man noch kontrollieren muss, Richtung, Sprung, dieser Dash, dass man den sozusagen leicht erreichen kann und es fühlt sich auch meisterbar an. Also es fühlt sich wirklich so an, das könnte man lernen. Aber die Schwierigkeits sozusagen Vereinfachung, also das Spiel, vielleicht habe ich dem Spiel auch Unrecht getan, das Spiel hat nämlich sozusagen, das sagt von sich selbst, es hätte, es würde automatisch den Schwierigkeitsgrad anpassen. Und so weit bin ich aber nicht gekommen, weil die Einstellungen, die man hart machen kann, waren dann zwar deutlich da, aber nicht so viel, dass es mir Spaß gemacht hätte. Und das muss ich an der Stelle ganz sagen. Ich glaube, also vielleicht bin ich zu alt und zu langsam oder so. Aber weil wir sozusagen gerade tagesaktuell Referenzen, wir sind auch gerade im Zeitalter, wenn wir diese Folge aufnehmen von Elden Ring, ein ganz wichtiger Punkt aus dieser Diskussion ist, man muss sagen können, wenn Spiele nicht für einen sind. So, und Scorch Springer ist für mich exakt das. Ich fange das an, ich sehe, dass es gut ist, aber ich habe nicht die Geduld, mich da durchzubeißen. Ich finde das sehr, sehr schade. Und dann frage ich mich natürlich so, wäre es anders gewesen, wenn man diesen Regler sozusagen noch mehr Lebenspunkte und noch langsamere Kugeln, oder macht das eigentlich gar keinen Sinn, weil die Geschwindigkeit des Charakters ist so hoch, dass es wahrscheinlich sozusagen, wenn dann alles andere langsamer wird, einfach auch irgendwie seltsam wird. Und es gibt in dem Spiel nichts zu sehen. Also man verpasst keine Story in dem Sinn, wenn man das nicht weiterspielt. Und von daher muss man vielleicht einfach sagen, so. Und das macht das natürlich, und ich glaube, das ist das Früheste, wo ich jemals in unserer Sendung zu einem Fazit gekommen bin, das macht es natürlich extrem schwer, hier was drüber zu sagen. Weil das ist tatsächlich ein klassisches Spiel, wo man sagen muss, das müsst ihr nicht ungesehen wegwerfen. Das definitiv nicht, also würde ich zumindest sagen. Aber ihr werdet sehr schnell, also innerhalb von 3 Minuten wissen, ob das was für euch ist oder nicht. Entschuldigung, ja, Rainer, ich habe ganz untypisch einen siegelschen Monolog gehabt.
Ah, oh, nein. Ich unterbreche ja sowas nicht.
Ne? Genau. Aber du hast es auch ausprobiert.
Ich habe es natürlich auch ausprobiert. Ich würde sagen, weggeschmissen wird ja sowieso nichts. Du hast das jetzt so erwähnt, weil es bleibt ja alles untot in den Hallen der ewigen Steam-Bibliothek erhalten oder sonst wo es eben gibt. Ich sehe es in gewisser Weise ähnlich und vor allem muss ich sagen, hat das Spiel eben ein Problem, das viele Roguelites leider haben. Ich glaube, das Coole dran ist, die es gelöst haben auf bessere Art und Weise, nämlich Dead Cells und Hades, was mir gerade einfällt, die machen was anderes. Nämlich, das Problem ist meines Erachtens, dass du wirklich gezwungen bist, eigentlich zu grinden am Anfang. Das heißt, du hast eben auch diesen permanent freischaltbaren, du nennst dich ja Incremental Roguelike Richter, ich weiß. Eben, es gibt diesen...
Ich wollte es nicht sagen, aber ja, es ist ja
so.
Ja,
ich habe es dir abgenommen. Es gibt diese freischaltbaren Fähigkeiten und damit man da ein bisschen Progress hat, muss man wirklich den ersten Level, also die erste Welt mehr oder weniger, bevor man in den zweiten Stock von diesem riesigen Baum kommt, der ja irgendwie quasi da das Spielfeld ist, die muss man wirklich, man muss das oft wiederholen. Ich hatte das Problem bei einem vor kurzem erschienenen, ich glaube, das war bolivianisches Spiel namens Tunche, das ebenfalls ein Action-Roguelite ist wie dieses. Und das hat auch von dir verlangt, dass du, genauso wie Scorchbringer eben, du musstest wirklich die Energie und die Geduld und ja auch dann den Leidenswillen und die Monotonie-Erträglichkeit aufbringen, dass du tatsächlich einfach 5-mal, 10-mal, 20-mal, 30-mal diese Levels alle absolvierst, stirbst und wieder ganz von vorn anfängst, damit du dir interessante Fähigkeiten freischaltest, die das Gameplay interessanter machen. Das ist ein Game-Design-Problem meines Erachtens. Wenn das Spiel erst interessanter wird, wenn du 15 Stunden reingesteckt hast, um irgendwie die uninteressanten Basic-Kombos und Basic-Angriffe aufzufetten, dann sind das 15 Stunden Goodwill, die man haben kann oder auch nicht. Ich hatte sie im Fall von Scorchbringer auch nicht. Was bei mir dazugekommen ist, ich war auch teilweise von dem Visuellen ein bisschen überfordert. Man hat ein bisschen Probleme festzustellen, wo die Figur eigentlich ist. Manchmal ist es ja auch so gegangen, nee. Eben durch diesen Air-Dash und so. Mir war oft nicht ganz klar, wo bin ich jetzt eigentlich? Es ist, Button-Mashing ist natürlich meistens schlecht, aber in dem Spiel, muss ich sagen, hat es oft wirklich was gebracht sogar, weil ich habe so diesen ersten Oberboss besiegt und da wusste ich lange Zeit auch nicht genau, ja, ist das jetzt sinnvoll, was ich da mache oder nicht? Okay, es geht die Leiste runter, na, dann mache ich das einfach weiter. Man könnte es strategischer und taktischer spielen, also ich konnte es nicht, weil eben für mich war das zu hektisch dann in gewisser Weise. Also diese Mischung aus taktischer Anforderung, eben nicht durch Button-Mashing da durchzuflitzen und zu vergessen, wo man ist, und gleichzeitig wirklich Hektik, ja, die habe ich nicht so gut gelöst gefunden.
Nee, das ist tatsächlich sozusagen das, wo ich die Faszination an diesem Spiel ganz gut verstanden habe, weil das ist exakt der Punkt, an dem ich gescheitert bin, den ich aber gesehen habe, nämlich, ich wusste jederzeit, wo mein Charakter ist, ich war aber zu langsam, um eine Entscheidung zu treffen, wo er als nächstes hingeht. Okay. Und habe aber das Gefühl gehabt, wenn du das lange genug machst, dann wirst du sagen, so Zen-Meister-mäßig verlangsamen sich die Sekunde und dann lernst du das tatsächlich irgendwann sozusagen noch schneller zu entscheiden, wo du hin musst und dass das dann geht. Und zu dem, was du gesagt hast, ich frage mich gerade ein ganz spannender Punkt, ob die vielleicht in die Falle gestolpert sind, dass sie eben ein Incremental-Roguelite draus gemacht haben, weil man das gerade macht. Mhm. Und das vielleicht ein besseres Spiel gewesen wäre, wenn es das nicht gäbe. Wenn es sozusagen wirklich es geht eigentlich nur um den Highscore. Also ich habe meinen Vergleich, der sozusagen spielerisch überhaupt nichts damit zu tun hat, ist Super Hexagon. Damit hat mich das am meisten erinnert. Und Super Hexagon, das ist, also man dreht ein Dreieck in eine bestimmte Richtung und um einen herum kreisen geometrische Figuren, die immer irgendwo eine Lücke haben und nach innen wandern und da muss man rein. Und das ist ein mega schnelles Spiel, was ich selten länger als eine Minute spiele, was aber unfassbar viel Spaß macht. Und da liegt's aber eben dran, dass ganz klar ist, es geht hier um nichts. Es geht um keine XP, es geht um keinen Freischalten, es geht nur darum, ums lange wie möglich durchhalten. Und vielleicht, wenn sozusagen Scorchbringer sozusagen in dem Moment, wo du das Incremental hast, wird dir das ja immer auch im Ausblick gestellt. Ne? Also wenn du nur lange genug, dann hast du auch. Wenn das nicht wäre, wäre es vielleicht sogar motivierender, so oft zu sterben, weil es dann nur der Kampf gegen dich selbst ist und nicht gegen die Erfahrungspunkte-Lootleiste.
Möglich, aber ich habe vielleicht auch, ich würde vielleicht sogar sagen, vielleicht liegt es auch nur daran, dass eben dann dieses Upgrading ein bisschen für mich zu langsam getaktet ist. Weil ich hatte dann tatsächlich immer wieder Runs, in denen ich überhaupt keinen Upgrade-Punkt freischalten konnte. Und das finde ich dann immer eigentlich schade, weil dann hat man wirklich das Gefühl, bei Hades und bei Dead Cells hat man eigentlich jedes einzelne Mal das Gefühl, okay, auch wenn ich nicht weit gekommen bin diesmal durch irgendeinen Fehler, ich habe zumindest wieder ein bisschen was auf diesen Haufen von Zellen gelegt, die ich zum Freischalten nehmen kann. Das habe ich nach jeder Runde nach jedem Level. Das, finde ich, fällt bei Scorchbringer zum Beispiel, wenn ich nach einem Run, wenn ich gestorben bin und kein einziges Bluttröpfchen mitgenommen habe, mit dem ich auf dem Upgrade-Baum dann etwas freischalten kann, dann habe ich das Gefühl, ja, das war jetzt eigentlich vollständig sinnlos. Mhm. Also ich glaube, da geht es vielleicht eher um die geniale Austarierung dieser Systeme untereinander, die hier, finde ich, eben nicht so gut gelungen ist wie in den großen Genre-Primi, muss man sagen. Aber ja, das ist eben, vielleicht sind wir auch zu alt, Richter, das kann natürlich auch sein. Vielleicht ist es wirklich so, aber ich glaube, du hast schon recht, dass eben die inkrementelle Spielmechanik, also eben das Upgraden hier dem Spiel eigentlich etwas von seiner Unmittelbarkeit wegnimmt eher. Mhm. Weil, wie gesagt, das ist eben diese Metaebene, die passt nicht so dazu. Es ist wirklich eben diese hyperkinetische Bewegung, diese Spielfigur, die wirklich cool designed ist auch. Also das Design des Spiels ist wirklich nett. Es erinnert wirklich an diese große Ära der Action-Adventures auf C64 und Amiga irgendwie erinnern, vom Style her ein bisschen. Aber dann finde ich dann doch wieder, die Gegner sind ein bisschen zu langweilig. Also auch die Gegner in der zweiten Welt, die sind relativ ähnlich.
Oh,
es unterscheidet sich nicht so großartig. Es wiederholt sich leider. Das machen eben Spiele wie Dead Cells oder eben auch Hades dann doch wieder anders. Da gibt es entweder mehr Abwechslung oder keine Ahnung.
Aber das ist halt ein ganz interessanter Punkt, ne? Also, weil das ist ja erstmal nicht schlimm, wenn du beim Bullet Hell bleibst, dass die Gegner sich wiederholen, sondern einfach nur härter werden, weil das ist ja so bisschen auch der Punkt tatsächlich an dem Genre, wenn man sich dafür entscheidet. Und tatsächlich würde ich hier gerne die Brücke bauen, weil was Scorchbringer also gemacht hat, ist, es hat sozusagen verschiedene Elemente kombiniert und hat sich dann aus unserer Ansicht jetzt, wir stimmen anscheinend überein, sozusagen an einer Stelle hat sie eins zu viel in den Topf gepackt. Also das ist eigentlich eine gute Package, aber halt dann ist eins zu viel und das sozusagen, dann ist das Gericht so überkandidelt. Das ist so noch so ein Mischmasch und dann braucht man es eigentlich nicht mehr. Und exakt dasselbe ist mir bei Vagante auch passiert. Aber bevor ich das erzähl doch erstmal, worum das Spiel geht.
Ja, das ist jetzt wirklich lustig, dass du das sagst, weil Vagante ist, ich würde fast sagen, so ein größerer Gegensatz in dieser Nische ist wirklich kaum denkbar, weil Vagante ist wirklich langsam. Bei Vagante musst du wirklich sehr taktisch vorgehen. Vagante hat wirklich ein User-Interface, das nicht einsteigerfreundlich ist, das wirklich komplex ist. Ich habe es wirklich einige Stunden gespielt und ich klicke immer noch die falschen Knöpfe. Also vielleicht bin ich einfach zu doof, mag sein. Andererseits, es ist wirklich ein Spiel, das eigentlich ein komplexes Rollenspiel ist, würde ich fast sagen. Und zwar in einem Miniaturformat einerseits. Also nochmal, es sieht aus wie Spelunky. Man spielt einen Fantasy-Charakter, man kann sich...
Was heißt das? Siegel, was heißt das?
Es ist ein Pixel-Plattformer in gewisser Weise mit kleinen Figuren, muss man sagen, und mit denen startet man jedes Mal in ein zufallsgeneriertes Labyrinth. Mhm. Das ist, wie gesagt, wie bei Spelunky, wo man eben auch da rauskommt. Nur, im Unterschied zu Spelunky gibt's hier Systeme über Systeme über Systeme. Das heißt, das Ganze hat wirklich mit Rogue sehr viel zu tun. Es gibt ein Zaubersystem. Das heißt, man kann Zaubersprüche lernen, Zaubersprüche interagieren miteinander und mit der Umgebung. Das heißt, man kann mit Strom Wasser, man kann mit Strom Wasser elektrifizieren, es gibt eine kleine Physik-Engine sogar in gewisser Weise. Dann gibt's Waffen, dann gibt's wie bei Rogue ein Identifikationssystem, das heißt, die Gegenstände, die man findet, weiß man nicht, was die für Eigenschaften haben, muss man identifizieren. Dann gibt's Tränke, die unbekannt sind wie bei Rogue, es gibt Schriftrollen, es gibt Zauberbücher, die man lernen kann, es gibt Level-Ups, du kannst deinen Charakter spezialisieren, es gibt Mini-Bosse, das heißt, es gibt wirklich jede Menge Systeme, das ganze Ding ist wirklich komplex. Und dann ist das Ganze eben eingepackt eigentlich in eine, ja, auf den ersten Blick recht minimalistische Jump-and-Run-Spielmechanik. Das heißt, du läufst halt herum und springst und kletterst und kämpfst. Dass die wirklich nur mehr oder weniger so die oberste Schicht ist von dem Ganzen. So, das Problem, was Vagante hat, also eines der Probleme, was Vagante hat, ist, das muss ich gleich am Anfang sagen, Vagante macht wirklich den traurigen Fehler, dass es die uninteressanteste, langweiligste, braunste und dunkelste und hässlichste seiner ganzen Spielumgebungen fett an den Anfang packt. Das ist wirklich, man fängt in diesen finsteren Höhlen an, die schauen kacke aus. Das ist wirklich so. Man sieht nichts, wie das Spiel hübsch sein könnte. Man hat nichts davon, dass es später netter wird. Man hat nichts davon, dass es in den späteren Levels sich auf riesige Burgzinnen erhebt, wo man wirklich wunderschöne Abendrote sieht und wo es wirklich in seinen einfachen, pixeligen Mitteln irgendwie wirklich auch eine nette, tolle Grafik ist. Weil am Anfang die Welt, in der man gerade als Anfänger sicher 90% der Spielzeit verbringt, die ist dunkelbraun, grau, matschig, ekelhaft. Warum? Ich verstehe es nicht. Warum haben sie das gemacht? Das Spiel wäre wirklich viel besser, würde sich wirklich viel mehr einschmeicheln, wenn nicht die ersten zwei Levels, die man da unterirdisch verbringen muss, so hässlich wären. Hast du es über die zwei Levels hinaus geschafft, Markus?
Natürlich nicht. Aber
ja,
ich finde,
es ist auch schwer, nämlich. Ne?
Aber witzigerweise hat mich das überhaupt nicht gestört.
Ja, okay.
Ich fand's ganz gut. Ich habe ein ganz anderes Problem mit Vagante tatsächlich. Es hat mich sehr angesprochen und es war literally war einer meiner ersten positiven Eindrücke. Geil, das ist NetHack/Rogue mit einer UI, die ich tatsächlich gutieren kann. Das sieht doch super aus.
Wirklich?
So ja, machen wir das.
Es sieht gut aus, aber es ist bedienbar, ist es nicht besonders gut, oder?
Hast du es mit Maus und Tastatur gespielt?
Nein.
Nee, okay, ich habe es mit Controller gespielt und ich muss zugeben, das ist so ein bisschen clunky, so ja, ein bisschen unhandlich, aber ich habe mich sehr schnell reingefunden. Hm. Ich mochte auch sozusagen, also das Design, die Spielfiguren mochte ich auch sehr. Und tatsächlich habe ich mich zum ersten Mal, ich hasse das ja eigentlich, weißt du, du gehst in so ein Spiel rein und findest eine grüne Flasche. Und das ist halt einfach jedes Mal was anderes. Und
trink sie.
Genau, und hier ist denke ich so, ich trinke die jetzt einfach, das passt schon so. Und das Schöne ist ja auch, und das ist, glaube ich, ein ganz, ich weiß gar nicht, wie das bei anderen Spielen ist, aber das wird dann, du trinkst sie einmal und dann weißt du für die Zukunft, was es ist. Das heißt, das Spiel sagt das, du musst dir das nicht auf einen Zettel schreiben.
Nein, es ist jedes Mal anders.
Wie jedes Mal anders?
Ja, es ist zufallsgeneriert, genau wie bei Rogue.
Ja, aber bei jedem Durchlauf.
Bei dem Durchlauf, ja,
genau,
ja schon. Aber beim nächsten
genau.
Spielstart, wenn ja, du die Green Potion trinkst, weißt du es wieder nicht.
Nee, ne? das meine ich nicht, sondern ich meine, die Green Potion heißt beim nächsten Mal nicht mehr Green Potion, sondern die heißt dann Gift plus 2. Das Spiel nimmt dir das in der UI ab, dass du es erkannt hast. Du musst nicht nebenbei einen Zettel schreiben. Ganz kleines Detail, für mich ganz, ganz wichtig. Und dann mochte ich auch sozusagen dieses Level-ähnliche. Das hat ja auch so ein bisschen so Boulder Dash, ne? Also die auch ganz altes C64-Spiel. Gott, Jesus Christ, sind wir alt heute. Also diese Spiele, Steampunk-Dig ist ein weiteres, nee, wie heißt es? Steamworld-Dig ist ein weiteres dieser Beispiele. Also diese Dinger, wo man am oben anfängt und dann sozusagen sich bohrt und dann kommen auch Monster. Das hat auch so ein bisschen die Ästhetik. Das fand ich auch ganz schön. Und irgendwann ist mir aufgegangen, dass der Fehler, den das Spiel macht, und das ist, finde ich, derselbe Fehler, der Scorchbringer macht, ist, dass es in den Kämpfen ein Actionspiel ist. Das macht keinen Sinn. Alles an diesem Spiel macht dieses vorsichtige Tapsen, dieses fast schon rundenbasierte halt, und dass du dann gegen die Monster kämpfen musst und dann gegen die wirklich sehr rudimentäre, also ich bin ganz häufig gestorben bei Kämpfen, nicht, weil ich sozusagen nicht die Kampfschemata der Gegner durchblickt habe, sondern weil die mich dann sozusagen so unglücklich geschubst haben, dass ich dann irgendwo in einen Spike gefallen bin. Also so eine.
Ja, ja.
So,
ja.
Und das macht das Spiel dann halt wieder unzugänglich und zwar sehr schnell zu einem sehr hohen Grad. Da habe ich mir gefragt, ich glaube, natürlich sind wir heute die Leute, die alles besser wissen, die haben Game Designer in, aber alles in diesem Spiel läuft darauf hinaus, im Prinzip einen Rogue zu sein mit einem schönen Interface und ein paar anderen Mechaniken. Warum sozusagen nicht vielleicht einschaltbar? Das machen auch genug Rollenspiele, dass du sozusagen so eine quasi Echtzeit hast, aber du kannst auch rundenbasiert machen, wenn du es willst. Und an der Stelle bin ich dann leider, also es ist nicht so, dass ich nicht denke, vielleicht probiere ich es nochmal, aber dann ist es meiner Gunst wieder sehr schnell gesunken. Nicht so tief wie Scorchbringer, aber doch eklatant.
Es ist jetzt wirklich ein bisschen auch die Frage, was jetzt unser Erwartungshorizont oder auch unser Spielzeithorizont ist, weil ich mir eigentlich ja, es kann ja schon sein, wenn man dieses Spiel tatsächlich schon hat, beziehungsweise wenn man das Gefühl hat, okay, Spelunky mit Rollenspiel-Element, das klingt interessant und ich bin gewillt, in dieses Spiel jetzt Zeit zu investieren. Ich glaube, dann kann es tatsächlich wirklich ein großartiges Spiel sein. Also ich bin auch nach wie vor davon überzeugt, dass es wirklich objektiv betrachtet ein eher gutes Spiel ist. Nein, wirklich, wenn es sowas wie Objektivität gibt.
Das ist Scorchbringer ja auch.
Ja, in gewisser Weise schon. Aber da würde ich glauben, dass Vagante wirklich für mich zumindest mehr Faszinationspotenzial hat. Man kann es nämlich auch, das finde ich auch interessant, habe ich nicht ausprobiert, man kann es auch im Multiplayer, im Koop spielen. Und da, glaube ich, könnte das schon wieder eine interessante Sache sein, wenn man zum Beispiel mit einem Zauberer und einem Ritter da reingeht und versucht, sich eben da wirklich langsam und vorsichtig durch diese Dungeons vorzuarbeiten. Denn das ist eben, finde ich, das große Missverständnis, dass das Spiel einem am Anfang eigentlich so nahelegt oder über die Nase haut. Man glaubt, es ist ein Jump'n'Run. Man glaubt, es ist wie Spelunky, dass man den Gegnern auf den Kopf springt oder dass man sie eben ausschaltet. Nur in Wirklichkeit geht's ganz viel darum, zu schauen, wo sind die Gegner mal, sich sogar umzuhören, was passiert da, und sich wirklich nur vorsichtigst in Einzelkämpfe mit denen vorzuwagen, weil man sonst gerade am Anfang sofort weg ist. Ich habe auch ein bisschen ein paar Strategy Guides dazu gelesen und da steht auf allen in ganz fetten Lettern oben drüber, das Wichtigste ist am Anfang, try not to take damage. Das heißt einfach ausweichen und versuchen eigentlich gar nicht in Situationen zu kommen, wo es so gefährlich wird, dass ich nicht weiß, ob ich jetzt tatsächlich da wieder rauskomme. Das ist das A und O in diesem Spiel und das passt ja, finde ich, auch ganz gut zu diesen recht deepen Rollenspielsystemen dazu. Mhm. Man muss es wirklich wahnsinnig vorsichtig angehen und spielen. Ja, nur da ist eben, wie gesagt, das Problem, wie lange hat man tatsächlich Lust, das zu machen, wenn eben die ersten zwei Welten, die ja auch nicht trivial sind von der Schwierigkeit her, ich meine, im Vergleich zu den späteren vielleicht schon, aber damit man einfach einmal so gut wird und auch damit man die Perks, die inkremental überbleiben. Es gibt auch ein bisschen so ein Incremental-System, nämlich du jedes Mal, wenn du stirbst, werden Erfahrungspunkte auf dein Konto gebucht. Das heißt, jeden Gegner, den du getötet hast, alles, was du eingesammelt hast, wird so in einer Tabelle erfasst und du hast einen Spielerlevel. Und mit jedem Level, den du aufsteigst, bekommst du einen bleibenden Perk freigeschaltet, den du anwählen kannst. Zum Beispiel, du kannst anwählen, dass dein Charakter besonders lucky ist. Dafür hat er allerdings einen Malus von -2 auf Intelligenz. Du kannst angeben, dass er sehr viel aushält, das heißt, dass er irgendwie einen höheren Rüstungswert hat, aber dafür. Das heißt, du kannst verschiedene Spielweisen und Spielstile mehr oder weniger dir freischalten oder zumindest Anfangsvereinfachungen. Nur das geht wirklich auch wahnsinnig langsam. Das heißt, du musst tatsächlich wirklich auch viel Zeit investieren, um überhaupt diese Auswahl zu haben. Das ist wieder dasselbe wie bei Squadspringer. Nur habe ich eben das Gefühl, dass es hier eher durch diese wirklich... Ja, es gibt wirklich unterschiedliche Erlebnisse, die man drinnen haben kann. Bei Squadspringer ist es so, ja, das Kampf-Gameplay bleibt das Kampf-Gameplay. Genau, das ist bei Vagante, finde ich, ein bisschen anders. Ich hatte wirklich ganz unterschiedliche Runs. Einmal mit einem Dieb, dann kann man sich vorbeirollen und ist halt eher darauf aus, dass man eben nicht in Kämpfe verwickelt wird. Oder als Zauberer. Ich hatte wirklich große, mächtige Zauber irgendwie mir freigeschaltet. Natürlich auch durch Zufall der Prozeduralgenerierung, was eben da angeboten wurde. Oder ich bin auch als Tank ganz gut, als Knight durch die Gegend gekommen. Du wolltest vorher ein Erlebnis mit Vagante erzählen. Was war das noch?
Nein, das war exakt das. Das habe ich schon erzählt. Das war exakt dieser Moment, wo ich dachte, die Actionkämpfe machen an dem Spiel überhaupt gar keinen Sinn. Okay. Die machen überhaupt keinen Sinn hier.
Sie sind wirklich, ich würde nicht sagen, sie sind fehl am Platz, sondern das ist eben das Spiel in gewisser Weise. Es geht eben darum, ein wirklich methodisches, taktisches Actionspiel zu machen, das keine Fehler verzeiht. Wir reden, es ist fast, ein bisschen würden wir über Elden Ring hier doch trotzdem sprechen, weil es hat schon eine gewisse Verwandtschaft, was das betrifft.
Weil es ist halt eben nicht durchschaubar. Es ist nicht so durchschaubar. Also, wenn du jetzt mit Elden Ring anfängst, ich fange jetzt nicht auch mit Elden Ring an. Das Problem ist sozusagen tatsächlich, also A, konterkariert es ein bisschen sozusagen das, was du sagst, nämlich die Vorsichtigkeit, das Herantasten. Und B ist halt, also habe ich wirklich das Gefühl gehabt, du stirbst halt so oft an Dingen, die du eben nicht beeinflussen kannst, dass es halt dann irgendwie den Spaß, das zu begreifen, rausnimmt. Ich glaube, für mich wäre das frustrierende Moment tatsächlich gar nicht, dass die beiden Anfangslevel so braun sind, sondern dass du halt an so Unzulänglichkeiten stürmst, ne? Also, dass du halt zum Beispiel einen Spike fällst, den du einfach nicht gesehen hast oder gar nicht sehen konntest, weil ich denke, irgendwie drei Bildschirme weit wirft. Und da kann man natürlich sagen, ja, dann musst du, ne, geht gut irgendwie, dann musst du halt schaffen, nicht dich vom Gegner werfen zu lassen. Aber dafür, das finde ich halt, das ist dann vielleicht, keine Ahnung, meine persönliche Meinung, aber ich finde sozusagen Actionspiele, wo du quasi gewone-shotted wirst. Ich glaube, das ist mein Gripe damit. Die finde ich nicht cool. Das ist Fehlertoleranz. Verstehst du? Ich erwarte auch von schweren Actionspielen Fehlertoleranz. One-Shot, it's not my kind of game.
Ja, und die gibt's da tatsächlich bis ganz oben. Also ja, auch wenn du jetzt wirklich schon einen Level-5-Charakter hättest, der irgendwie in der vierten Welt herumläuft, wenn du nicht drauf achtest und dich fallen lässt und unter dir ist eine Spike-Trap oder du steigst auf eine Pressure-Plate und es kommt von oben ein großer Felsen herabgefallen, dann bist du halt auf einmal tot. Also ich finde es ja fast, es ist ja ein bisschen
na,
so,
und
der hämische Ton, wenn dann irgendwie so der Schaden aufsteigt von deiner Figur, 9999 Damage auf einen Schlag, das heißt, egal wie stark du geworden wärst, das macht dich jetzt einfach wirklich tot. Ja, das stimmt. Das ist eben, man könnte vielleicht sagen, es ist eines dieser hart, aber fair Spiele, wo man halt sagen kann,
nicht,
ja.
Eben nicht.
Doch, ich finde schon, Meistens kannst du nämlich dem Ganzen schon ausweichen, die allermeiste Zeit.
Also
mir ist kein Punkt untergekommen, wo es wirklich unfair gewesen wäre.
Also,
ich war immer selbst schuld.
Zwei. Das eine ist, gerade diese Trigger kann man nur erkennen, also für mein Auge, indem man einmal draufläuft. Die sind gerade, also vielleicht ist das braune Level, von dem du erzählt hast, aber gerade da sozusagen, dass dieses anders gegrisselte vertikale Element jetzt eine Pressure Plate ist oder nicht, das war nicht im Design, das ist sozusagen nicht Benutzerführung im Sinne von, wenn du nur ganz langsam dich rantastest, kannst du das sehen. Nein. Und das andere ist, dass in Kämpfen wirst du halt manchmal quer durch den Raum geworfen und dann bist du halt auch so. Und das ist genau das nicht. Das ist genau das nicht. Das ist, also weil du Elden Ring gesagt hast, ich finde, bei Elden Ring ist es auch nicht immer so, aber ich habe die Dark Souls-Spiele, die ich ausprobiert habe, die sind unfassbar hart, aber ich wusste jedes Mal, was ich falsch gemacht habe. Ich wusste jedes Mal direkt danach, dass ich hätte das, also was ich hätte anders machen müssen und auch, dass ich die Möglichkeit gehabt hätte, das zu tun. Und das ist eben bei Vagante nicht so. Bei Vagante bin ich häufig gestorben und wusste dann, was ich beim nächsten Mal anders machen soll. Aber ich hätte keine Möglichkeit gehabt, das durch vorsichtiges oder kluges Spielen zu vermeiden beim ersten Mal, wo ich auf die Situation treffe. Und das ist die Frustration.
Naja, gut, das ist natürlich Lernphase. Du lernst natürlich durchs Versagen, das stimmt. Beim zweiten Mal weißt du, dass du auf einen Bodenteil, der so und so aussieht, nicht mehr draufsteigst. Das stimmt, okay, das ist Trial-and-Error-Gameplay, hast du recht. Aber was ich gemeint habe mit hart, aber fair, wenn du das einmal weißt und weißt, dass du eben genau schauen musst, wo du hinsteigst, dann ist es schon so, dass es gibt keine Zufallstode. Du stirbst jetzt nicht plötzlich, weil, keine Ahnung, auf einmal 50 Wölfe auf dich drauffallen oder was es sonst so an Bugs aus Elden Ring zu berichten gibt. Aber ich meine einfach nur, das wäre halt so quasi dieses Gameplay-Paradigma, dem sich das Spiel verschrieben hätte eigentlich. Es macht's ja nicht besonders gut, das ist eben das Problem, weil, wie du sagst, es ist schwer sichtbar einfach. Mhm. Das ist eben wirklich der Punkt, als ich das erste Mal aus diesen ersten zwei Levels rausgekommen bin, habe ich mir wirklich auf den Kopf geschlagen und habe mir gedacht, wieso, ihr Game-Entwickler, wieso müsst ihr wirklich eine dunkle, öd ausschauende, braune Höhlenlandschaft als den ersten Kontaktpunkt mit eurem Spiel irgendwie für den Spieler irgendwie hier bereitstellen. Es wäre wirklich anders besser gewesen. Man könnte ja, wenn man es umgedreht hätte. Aber wie gesagt, wir sind hier die großen Game Design Berater heute.
Nein, natürlich.
Ja, mach das doch mal so bis zum nächsten Mal, dann wird's auch was mit der Empfehlung. Nein, ich würde sagen, Vagante ist wirklich von den beiden das Spiel, das ich einiges höher ansetzen würde, weil es einfach über dieses Twitch Gameplay hinaus noch sehr viel gibt. Ja. Das ist einfach der Punkt. Also es ist wirklich ein potenziell sehr reichhaltiges Spiel, würde ich einfach sagen. Ich habe noch einen direkten Vergleich dazu, ein anderes Spiel, das nämlich Spelunky mit Rollenspielelementen verbindet, nämlich Cave Blazers, falls du das kennst.
Nee.
Falls du das, kaufst doch mal auf der Switch in einem Sale. Das ist eines, das ich wirklich empfehlen kann. Das macht ähnlich. Es sieht ein bisschen weniger hübsch aus als Vagante. Ja, noch weniger hübsch. Aber es sieht ein bisschen aus wie das Original Spelunky, nämlich nicht das Remake, sondern eben tatsächlich die ganz pixelige Freeware-Version. Mhm. Und das hat wirklich bessere Kämpfe. Das heißt, da bist du auch einfach viel reaktiver, da kannst du viel höher springen, weil das ist ja auch der Punkt, du bist ja nicht besonders agil eigentlich im Vagante. Das heißt, deine Figur kann ja gerade so hoch springen, dass
du sie bis zur nächsten Leiter hochreicht. Du bewegst dich halt wie so ein rundenbasierter Charakter.
Genau, man bewegt sich sehr langsam durch, da hast du schon recht. Ja. Nein, das eine ist uns zu schnell, das andere zu langsam. Was ist hier los mit uns? Ach, der Nörgelcast
mit
Markus Richter und Rainer Siegel.
Genau.
Ja, ich glaube, wir können beide nicht in den Pile of Fame schupfen diesmal, oder? So richtig.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich will das heute gar nicht klar entscheiden. Wenn wir wirklich sozusagen diese idealisierte Version, auf der dieser Podcast basiert, man sitzt vor seinem Pile of Shame und überlegt sich sozusagen, ja oder nee, Scorchbringer, man kann es angucken, man weiß dann wirklich sehr, sehr, sehr schnell, ob es was für einen ist oder nicht. Das ist wirklich eine Frage der Geschwindigkeit. Und Vagante würde ich tatsächlich auch sagen, guckt euch das mal an. Maybe it is something for you. I don't know. Es ist kein schlechtes Spiel, da muss ich dir schon auch recht geben. Es ist schon, aber das reicht jetzt an Fazit auch, an Nicht-Fazit.
Also beides tatsächlich auf den Pile of Shame lassen, / auf den Pile of Fame geben. Damit sind alle zufrieden, würde ich sagen.
Für Kenner. Spiele für Kenner. Okay, vielen lieben Dank, liebe Zuhörerinnen, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Wir hoffen, ihr bleibt gesund, seid nicht zu sehr bedrückt von der Lage der Welt und Eskapismus ist immer okay. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi.
Ciao.